Hallo liebe Hörer und Hörerinnen zum mittlerweile 11. Podcast von Area Games. Mein Name ist Alexander Kappan, meine Co-Moderatoren sind
der Alexander Laschetzky-Vogt
und der Daniel Puck.
Ja, und wie immer machen wir es ganz klassisch. Wir fangen an mit den News, die ihr am interessantesten fandest, was wir dadurch identifiziert haben, dass sie am meisten angeklickt wurden. Ja, und dann haben wir auch noch welche reingepackt, die wir einfach am besten finden, wo ihr einfach keine Ahnung hattet.
Eben, da scheißen wir auf die Basisdemokratie genau. Und sagen stattdessen wieder, es lebe die Diktatur. In dem Sinne von, wir bestimmen, was wichtig ist. Und bei den News, da war die Top-News der Geschichte eine ganz witzige, nämlich Batman. Und zwar nicht schon wieder jetzt, ihr habt da schon mindestens 4 Podcasts über Batman gesprochen, sondern es ging um Batman und sozusagen den kleinen Knick, den die Leute eingebaut haben für Leute, die das Spiel kopieren.
Genau. Man muss dazu sagen, die PC-Version, die ist ja noch gar nicht rausgekommen. Auf die wartet man ja noch. Und da hat ein lustiger Mensch sich die schon aus dem Internet besorgt, aus seiner Ansicht vielleicht legalen Quellen, aber unserer Ansicht klaren Raubkopierer-Ecken. Und der hat dann ein Problem gehabt, und zwar in einer lustigen Stelle, wo man über Giftgas schweben muss mit der Gleitfunktion. Da wollte Batman das dann einfach nicht machen. Das muss dann so ungefähr ausgesehen haben, als wenn jemand ihm die Flügel zugenäht hat, ohne dass er es weiß. Und er versucht dann immer sein Cape aufzumachen, aber das funktioniert nicht. Und er ist dann immer wieder ins Gift gesegelt und hat sich dann einfach mal im offiziellen Forum erkundigt, ob da nicht jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte. Und da haben die Programmierer sich gleich zu Wort gemeldet. Also Junge,
wir hätten eine Idee.
Genau, abseits davon, dass das Spiel noch gar nicht rausgekommen ist und es in der Demo so eine Stelle auch nicht gibt, du das eigentlich gar nicht spielen kannst, was du uns da erzählst, ist das eine Falle, die wir eingebaut haben für Raubkopierer, die greift, wenn man eine gecrackte Version benutzt, dann kann er diese Gleitfunktion einfach nicht
einsetzen. Ja, ich fand dieses Zitat sehr schön, weil er halt der User geschrieben hat, so, ich habe hier einen Fehler im Code und die doch dann geschrieben haben, ja, ich glaube, das Einzige, was da ist, ein Fehler in deinem Moralkodex oder in deinem Moralcode. Das fand ich war sehr gut gemacht, da waren natürlich auch viele Leser gleich dabei, ein bisschen hämisch natürlich, ich meine, es ging um Dummheit von Raubkopierern und das war auch nicht das erste Mal, das kennt man ja aus vielen anderen Spielen zum Beispiel, bestes Beispiel, du hast es ja auch gesagt, der Siedlerteil zum Beispiel, wo man dann statt Waffen irgendwie Schweine produziert
hat. Das war aber nicht so lustig, weil, wie gesagt, in meiner gekauften, legalen Originalversion dieses Problem auch vorherrschte.
Lustig, das behaupten die Raubkopierer ja immer.
Genau.
Ja, fände ich eine super Sache, weil das eben nicht so ein nerviger Kopierschutz ist, wie irgendwie 3 Würfel würfeln und dann die richtigen Seiten lesen, woran Kollege Kappmann schon gescheitert ist.
Ja, obwohl die natürlich, ich meine, wie einer Leser auch sehr gut hingewiesen hat, die gab es ja auch dann, wir sprechen nämlich gerade von The Whispered World, da gab es ja mit diesen 3 Würfeln, da gab es ja auch als PDF zum Ausdrucken, also diese ganzen Konstellationen, also von daher ist zwar nett gemeint, aber im Endeffekt ist es, ich finde das, welchen ich cool fand, war zum Beispiel der von Day of the Tentacle. Da hatte man noch immer, musste man so eine Art Experiment lösen, also musste man eine bestimmte Einstellung machen und das fand man auch eben nur in dem Handbuch. Klar, das kann man halt alles kopieren, wenn man es halt kopiert hat vorher.
Das also war ja bei LucasArts immer so, bei Monkey Island 1 wir die Codescheibe, in der wir raten mussten.
Hat sich jeder selbst zusammengeklebt, nachdem er die kopiert hatte.
Genau, welcher Pirat damit gemeint war, mit Oberseite und Unterseite, so Kinnpartie und Augenpartie, dann gab es Monkey Island 2, da musste man ja so ein Voodoo-Gericht zusammenmixen.
Wie war es nochmal beim ersten... Halt, bevor es losgeht, noch ein kleines Geschichtsquiz.
Genau.
Wann wurde dieser Pirat in so und so aufgeknüpft?
Stimmt.
So und so.
Ja, und dann bei Indiana Jones 3, glaube ich, das Adventure, nicht etwa irgendwie das Actionspiel. Da war es ja so, dass man das Graz-Tagebuch wissen musste, weil der Kopierschutz dann erst am Ende gegriffen hat. Ja, man konnte das Spiel nicht zu Ende machen, wenn man nicht genau wusste, welche Kombination man da eingeben
musste. Das war bitter. Dann hieß es immer, das sieht aus wie der Kelch eines Zimmermannes.
Genau, und wenn man dachte so, ich kenne den Film, ihr Spasten, ich schaff's auch so. Ja. Aber nein.
Ich frage mich aber nur, wie effektiv das im Endeffekt ist, weil ich schätze mal, sowas lässt natürlich per Community-Patch oder keine Ahnung, da die in der dunklen Szene, wenn die halt da was machen, wahrscheinlich beheben. Und ich glaube nicht, dass es jetzt in dem Sinne so effektiv ist, dass man sagt, dadurch kann man die Leute entlarven.
Aber
ich finde, das ist beim ersten Mal witzig.
Der Gedanke ist ja, dass jemand das Spiel dann schon eine Weile gespielt hat, wie bei einer Demo praktisch, und dann angebissen hat und dann sagt, das hat mir jetzt so gut gefallen, wenn der Kopierschutz mich jetzt nicht weiterspielen lässt, dann hole ich mir das doch mal im Laden, weil das doch wirklich ein geiles Spiel ist. Es gab es ja auch, das hat einer ja erzählt, dass so ein ähnlicher Kopierschutz nach einem Drittel des Spiels auf einmal das Spiel beendet hat und dann kam so eine Meldung, jetzt kauft ihr bitte die Vollversion, du hast ja gesehen, dass es gut ist.
Ja. Wobei man sagen muss, das Ganze verniedlicht das Thema Raubkopieren so ein bisschen und alle sagen so, das ist ja ganz witzig, dass der eine arme Raubkopierer da jetzt nicht weiterspielen kann, weil ihm die Flügel zugenäht sind.
Aber auf wenn der man bedenkt, Seite dass muss man es eine PC-Version
sagen, dass die,
ist.
Dass die Branche mittlerweile absolut gar keinen Spaß mehr versteht und dass hinter den Kulissen, gerade auf dem PC-Spielemarkt, wo halt wirklich die Raubkopierquote so extrem hoch ist, extremer Aufwand betrieben wird an neuen technischen Lösungen. Also es wird ja auch gemunkelt, dass Ubisoft mit Assassin's Creed 2 einen neuen Kopierschutz einführen möchte, der eben auch wieder eine Mischung ist aus aus Aktivierung per Internet oder einem Key, der auf dem PC installiert wird und der dann nur mit diesem PC funktioniert. Man darf da echt nicht vergessen, dass da wirklich die Nerven ziemlich blank liegen. Steam hat selber jetzt auch einen neuen Kopierschutz vorgestellt, mit dem man halt eben eine Mischung aus dieser Steam-Aktivierung und ebenfalls wieder einem festplattenbasierten und hardwarebasierten Code generiert wird. Also es ist eine spannende Sache, was da in Zukunft gerade auf die PC-User zukommt, weil natürlich werden auch Konsolenspiele, gerade die Xbox 360-Spiele, mittlerweile schon fleißig kopiert. Aber der Aufwand ist halt einfach extrem groß. Man muss die Konsole modden lassen, dann kommt man vielleicht nicht bei Xbox Live rein und das ganze Hin- und Hergebrenne ist aufwendig. Beim PC scheint es ja mittlerweile jeder Nerd zu schaffen und beim DS ist es, glaube ich, schon mittlerweile so familienkompatibel. Also da geht dann die Mutter zum Hardwarehändler und beschwert sich, dass auf dem DSi irgendwie ihr R4-Modul nicht mehr funktioniert. aber es ist halt bei all diesen witzigen Themen halt so, dass die Fronten da ziemlich verhärtet sind und der Industrie mittlerweile da eben auch wirklich die Geduld verloren ist, weil die Spieleprojekte ja immer teurer werden, immer größer und viele natürlich da überlegen, ob sie überhaupt noch eine PC-Version anbieten, weil halt sie sich sicher sein können, dass das Ding erstmal 2 Wochen vor Release liegt und schon im Netz verfügbar ist und eine Woche sowieso mindestens als Raubkopie dann locker zu besorgen ist.
Also lustig ist bei der Sache ja immer, wenn man zurückdenkt, dass eigentlich Spiele erst dadurch groß geworden sind, dass sie am Anfang immer kopiert wurden, als kein Haar nach Spielen gekräht hat.
Nicht nur bei Spielen, sondern bei Microsoft mit Windows war es ja genauso.
Da haben die einzigen Cracks, die sich dafür interessiert haben, das dann so verbreitet und überhaupt an die Leute geführt. Und sonst
da würde ich aber Einspruch erheben. Also da würde ich Einspruch erheben. Groß geworden ist das da schon mal niemand mit, weil der Amiga und der Atari ST, wo kopiert worden ist wie bekloppt, die sind daran zugrunde gegangen.
Nee, das ist klar. Das ist ja die unangenehme Nebenerscheinung dessen gewesen. Aber
und die, so 90er, haben die 90er waren weltweit nicht so das Jahr der PC-Spiele oder so, sondern das Jahrzehnt, klar. Sondern das Jahrzehnt von Super Nintendo und von Mega Drive. Und da konnte man halt sehr, sehr schwer, wenn nicht gar überhaupt nicht kopieren. Es gab zwar da auch wieder irgendwelche Module, die man da reinstecken konnte, aber das waren halt fast kopiersichere Systeme. Deswegen, also
ich würde sogar noch weiter zurückdenken. Also
noch weiter. Jetzt ist
Atari VCS. Genau. Da haben zwei Leute, die haben das nachgemacht.
Aber als auch Spiele eigentlich noch gar nicht so überhaupt präsent waren, als so eine Industrie oder was man im Laden so richtig in der Verpackung angeboten hat. Und
ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Es war ja auch zum Beispiel so, der Siegeszug von Windows ist natürlich auch den Raubkopien genau zu verdanken. Aber trotzdem muss man aufpassen, dass eben auch eine zu starke Anzahl von Raubkopien eine Plattform uninteressant machen können.
Auf jeden Fall.
Und damit dafür sorgen, dass eben die Entwicklung dafür stagniert. Und PC-Spieler merken es ja auch schon, während der PC früher quasi so die Leitplattform war, wo man gesagt hat, okay, wenn was Geiles, Technisches machbar ist, dann probieren wir es erstmal auf dem PC, machen da was richtig Krasses. Wir basteln da ein Spiel zusammen, wo allen irgendwie das Wasser im Munde zusammenläuft. Und was auf Konsolen überhaupt gar nicht möglich ist. Und diesen Innovationsaufwand, sowas nur für den PC zu machen, den traut sich heutzutage schon gar keiner mehr.
Blizzard.
Ja, Blizzard, ja. Genau. Und das sind ja Spiele, die ja auch nicht so technisch treibend sind, muss man sagen.
Ja, und bei Blizzard ist es ja auch so, das sind Spiele, die sich die Leute auch wirklich kaufen, weil sie das dann über das Battle.net spielen wollen. Und
müssen. Das, genau, man sieht ja schon daran, dass selbst Blizzard diese Kopie...
Da bin ich übrigens aber mal auch gespannt, ehrlich gesagt, wenn es halt weiter mit diesem virtuellen Content eigentlich noch gibt. Also ich meine, wenn das Problem nicht mehr das Medium ist, also ich meine, so wie früher diese Cartridges halt waren, und jetzt hier vielleicht noch eine Blu-ray oder sowas, ist es natürlich in Zukunft, wenn alles tatsächlich nur noch in digitaler Form ist, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Also wenn du dir quasi so deine Xbox dann da hast und dann irgendwie dann einfach dann Kabel ranpackst und dann die ganzen Daten raufstreamst und das von da dann abspielst. Ich meine, installieren und so kannst du ja jetzt auch mittlerweile.
Ja, aber das ist ja schon jetzt sichtbar, wo das hinführt. Das wird halt so dieses Steam-Modell sein. Also, oder zumindest das Xbox Live Arcade-Modell. Das heißt, du wirst später nur noch einen User haben und da werden all deine Inhalte angeschlüsselt. Wenn das mit der digitalen Distribution irgendwann mal alleine wird.
Ob das alles dann, bis zumindest so ein On-Live-Modell sich vielleicht mal durchsetzt, aber bis dahin wird man das alles trotzdem noch umgehen können. Man hat das ja auch gesehen, dass das einfach Offline-Clients entwickelt werden, wo dann einfach die Images von den Spielen trotzdem auf so einem Steam-Kopie-Ding laufen, was gar nicht das echte Steam
ist. Ja, bei World of Warcraft ja auch.
Genau, aber das spielen nur wirklich verschwindend gering wenige Menschen so World of Warcraft auf ihrem Privatserver, weil das ist ja auch nicht der Reiz des Spiels.
Wahrscheinlich, weil es viele aber auch noch nicht kennen.
Ja, aber...
Also ich meine, wenn das populär wäre, ich glaube, da wird natürlich Blizzard auch was dagegen haben.
Wenn so ein paar Leute das in ihrem Podcast verbreiten,
dass Leute, es gibt. Wir haben da hier so eine IP-Adresse.
Ach nee, das ist nie auf dem aktuellen Stand und das ist wirklich sehr fummelig und also... wie gesagt, ich glaube, da ist dann auch einsichtig, warum man das wirklich dann beim Original spielt.
Ist auch irgendwie total out, mittlerweile was zu brennen. Es gab ja mal eine Phase, da war das so auf dem Schulhof einfach, da war man cool, als der Brenntyp vor, als es gerade neu war mit den ganzen Brennern.
Als gebrannt hat.
Nee, aber als diese Brennergeschichte so für jeden erschwinglich wurde und für jeden begreifbar war, da war das ja wirklich so, dass das
ist. Du warst so, ja mal so der Schnapsbrenner.
Nee, ja, genau. Ja, das war auch legal, ja.
Genau.
Nee, aber
zumindest in Köln, ja.
Ich habe speziell dadurch, dass das jetzt auch die Konsolen bei PC-Spielern mehr angekommen sind, das Gefühl, dass Originale wieder cooler geworden sind, dass man wirklich wieder stolz ist, sich Originale
zu kaufen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die digitale Distribution dazu führt, dass manche Leute jetzt wieder ganz scharf drauf sind, wieder sich noch was ins Regal zu stellen. Ja. Also es ist ja auch eine Sache, die vielleicht Hoffnung gibt, dass zum Beispiel jetzt auch Spielepublisher sagen, okay, wir sehen zum Beispiel, dass wir einen Mehrwert auch gut verkaufen können, deswegen gibt es ja diese inflationären vielen Special Editions und sonst was, wo halt dann noch eine Figur dabei ist.
Und
noch
die werden was. Ja auch alle gekauft.
Und die sind eben, die werden gekauft. Und der Day-One-Patch, der gibt ja. Dann sogar mit auf CD dann quasi mitgeliefert.
Das ist was. Aber was für den so später.
Was dann noch dazu kommt, was ja von vielen in der Spielbranche doch verteufelt wird, ist der Gebrauchtmarkt und der ja doch letztendlich dazu beiträgt, dass das die Leute sich mehr Originale kaufen.
Ja, jetzt sind wir ganz schön abgekommen von Batman zum Gebrauchtmarkt.
Machen wir mal die nächste News. Sammelthema, nämlich 250 GB. Das scheint so die neue Größenordnung zu sein. Ja. Nicht nur, dass wir mittlerweile jetzt zum 100. Mal bestätigt haben, dass es eine Xbox 360 gibt Ende Oktober mit im Bundle mit zwei Controllern und Forza. Da hatten wir eben jetzt nochmal eine Bestätigung, dass man sie jetzt auch vorbestellen kann bei GameStop und Co., zumindest im System. Aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass Überraschung Sony angeblich jetzt auch eine 250 GB PS3 Slim im Angebot hat.
Das ist ganz interessant. Ich habe die News zwar nicht geschrieben, aber um da mal kurz...
Du hast ja aber gelesen, das ist ja auch gut.
Thomas Stagnen.
Nee, weil das nämlich schon mal der Pächter war, das ja, glaube ich, der das gesagt hat. Der hat nämlich diese Theorie gehabt, halt dadurch, dass diese 250 GB Festplatte, die momentan die gängige externe Festplatte bei Notebooks ist, dass sie sich deswegen so krass verbreitet hat, dass einfach die Produktionskosten für dieses Ding einfach so niedrig geworden sind, dass sich das mittlerweile jeder im Vorbeigehen leisten kann, seine Xbox so weiter aufzurüsten. Also das kann natürlich sein, dass dann halt Sony halt auch auf diesen Zug aufspringt, einfach damit es faktisch einfach besser aussieht, wenn sie sagen, wir haben auch so viel wie Microsoft.
Ja, wobei natürlich man sagen muss, weil du gerade aufrüsten gesagt hast, die Xbox nachzurüsten ist natürlich irre schwer, kannst du ja nur mit Microsoft machen, indem du den Originalfestplatte
kaufst. Nee, ich meine jetzt, dass Microsoft selber die, weil die haben ja zum Beispiel, das hat er auch gesagt, mit jeder verkauften 120 GB Festplatte haben sie $100 Profit gemacht.
Ja.
Und mittlerweile ist es ein Nullgeschäft quasi sogar, wenn sie halt verbauen, also das heißt, sie machen keinen Verlust mehr und wenn sie dann halt jetzt auf eine 250er hochgehen, dann zahlen sie jetzt auch 100 Euro drauf und das verrechnet sich dann aber, wie gesagt, und das ist halt die Sache, dass sie im Endeffekt dann doch jetzt nicht so viel mehr bezahlen, wenn sie halt eine 250er einbauen.
Du und Marktwirtschaft, das ist immer eine lustige Sache.
Ja. Man hört schon gar nicht mehr richtig hin.
Ja, weil die Zahlen so verwirrend werden. Auf alle Fälle, ich wollte nur darauf hinweisen, dass bei der PS3 sozusagen jeder selbst auch schnell eine 250 GB Festplatte verbauen kann, weil man bei der PS3 extrem schnell und leicht an die Festplatte rankommt und auch bei der Slim. Und deswegen das Ideal ist für Leute, die da kannst du auch eine 500 oder eine 1 TB Platte einbauen.
Jetzt kommt ja hier auch noch dazu, dass nachdem sich die ersten Leute in der Anfangseuphorie die PlayStation 3 Slim geholt haben, weil sie schon immer darauf gewartet haben, weil sie endlich günstiger geworden ist, dass diese Käuferwelle dann in den nächsten Wochen dann auch wieder ein bisschen abgeebbt ist, dann aber nochmal das ganz große Weihnachtsgeschäft kommt und deswegen wird gerüchteweise bei dieser 250 GB PlayStation 3 Slim noch ein Spiel beiliegen.
Ja,
da gibt es ja verschiedene Angebote mit FIFA 10 und allen möglichen anderen Sachen. Was hatten wir da noch?
Ja, alles. Bestimmt wieder, also Uncharted 2 vielleicht nicht gerade,
aber sonst, also das wird schon wieder so in Richtung gehen, da wird ein Value-Pack fürs Weihnachtsgeschäft angeboten, so wie man das auch mit Forza 3 wahrscheinlich bei der Xbox 360 dann bekommt.
Genau, aber wie gesagt, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, beim Podcast schon so richtig, es ist immer nice to have und es ist auch toll, die können meinetwegen auch eine 500 GB Festplatte einbauen, aber gut, wer so viel Platz wirklich braucht, also da musst du schon sehr viele Spiele runterladen oder sie nie löschen.
Ist trotzdem amüsant, wie wir, die wir alle schon die ganzen Konsolen haben, ständig darüber sprechen, dass es die bald wieder günstiger mit mehr Zubehör gibt, ja. Dass unsere Leser, die an sich ja als Konsolen- und PC-Magazin-Leser auch schon die Dinger zu Hause haben müssten, ja.
Aber du weißt, der Trend geht zur Zweit- und Drittkonsole.
Klicken,
ja. Ja, du weißt, jeder Xbox-Käufer weiß, dass es so oder so nicht seine erste Xbox und seine letzte sein wird, sondern es wird immer noch die zweite und dritte geben.
Und aus der Angst heraus, als neue PlayStation-Besitzer, muss er sich dann auch direkt eine zweite PlayStation 3 holen, weil er befürchtet, dass das auch wieder passieren könnte.
Naja, sei es den Leuten gegönnt. Und wie gesagt, der Trend geht zur Zweit- und Drittkonsole.
Vielleicht hat man. Manche Leute machen sich ja damit auch ihr Lüftungssystem in der Wohnung mit den ganzen Geräten da.
Ja, und ich meine, es kann nie schaden, so eine Xbox 360 einfach in der Hinterhand zu haben für Notfälle. Für wenn der Ring of Death dann kommt und du willst nicht eine Woche auf die PS
warten. Um mit dem Netzteil Einbrecher in die Flucht zu schlagen.
Genau. Ja. Deswegen hoffe ich nie, dass sie eine Xbox 360 Slim rausbringen, so mit eingebauten Netzteil. Ich glaube, da würden alle total überhaupt nicht mehr drauf klarkommen. Nee. Weil dann hätten sie auf einmal so viel Platz in der Wohnung, die wüssten gar nicht, was sie damit machen
sollen. Manche gehen mit dem Netzteil Gassi.
Ja.
Weil das schon so wirklich ein Haustier
ist. Manche haben ja auch schon das Netzteil mit der Wii verwechselt.
Es gibt Innenarchitekten, die Räume planen um das Netzteil herum, damit sich das gut einbaut.
Ja, es ist ein Haus in dem Netzteil drin.
Im Winter, das wissen auch nur wenige, im Winter ist es praktisch, wenn du einen BMW fährst, der Heckantrieb hat, das Netzteil in den Kofferraum zu legen, weil dann hast du mehr Druck auf die Hinterachse und kannst besser fahren. Ja. Also es gibt irre viel. Also früher haben die Leute so Zementsäcke oder sowas hinten reingelegt. Das ist überflüssig geworden.
Ja. Weil man einfach das haben die Netzteil Leute aber noch nicht begriffen. Aber das ist noch der neue Markt.
Man sieht jetzt auch immer mehr Heißluftballons mit Netzteilen als Gewichten dranhängen.
Da. Genau.
Ach, schön.
Ach ja.
Ja, mal sehen, was uns noch so einfällt.
Tiefseetaucher zum Beispiel, die Netzteile sich um
das wollte ich auch winnen sagen. Aber gut.
Ja, jetzt kann man nicht beschweren. Da fällt uns nichts mehr ein. Ja. Dann nehmen wir das nächste, ist dieser Call of Duty 4 Patch und eure Theorien.
Was heißt unsere? Also du hast die gebracht, oder?
Ja, ich habe eine Theorie
gebracht. Du hast eine komische dritte Theorie.
Ja. Ich hatte eine Theorie. Und nein, es war keine Theorie, das war einfach nur, die Erzähl User haben diese Theorie.
So.
Genau. Also, da gab es einen Patch. So.
Ja. Call of Duty 4,
Modern Warfare. Genau. Da gab es nämlich Probleme, dass einige User halt modifizierte Controller benutzt haben. Da gab es sogar, die haben sogar einen bestimmten Namen, ich kannte die noch nicht, womit man halt so Rapid Fire machen konnte. Das heißt also, du hast dann halt eine Halbautomatikwaffe gehabt, die halt natürlich sehr präzise ist, weil sie halt nicht verreist, weil sie halt immer nur einzeln geschossen werden kann, aber eben mit Rapid Fire. Das heißt also ganz viele Schüsse hintereinander. So, das heißt, es ist natürlich den Leuten gegenüber, die das nicht machen, oder die so einen Controller nicht haben, unfair. Also haben sich die Jungs gedacht, von Infinity Ward bringen wir mal einen Patch raus, der diesen Abstand zwischen den Schüssen einer Halbautomatik 0,5 Sekunden beträgt, sodass man also quasi dieser Rapid-Fire-Modus gar nicht mehr zustande kommen kann. So, das ist der Fakt. So, jetzt haben sich natürlich einige gemeldet, einige Profis, die halt den Trigger so schnell betätigen können, dass sie sagen, ey Leute, ich kann trotzdem so schnell schießen, ich brauche jetzt keinen modifizierten Controller, ich kann so schnell schießen, deswegen finde ich diese 0,5 Sekunden Barriere finde ich ziemlich scheiße und fühle mich dadurch in meinem Skill beschnitten. Andere fanden es gut, weil sie gesagt haben, okay, so werden die Cheater halt quasi rausgenommen und die sagt, also ist eigentlich so eine Art Profi-Fangemeinde versus die halt mal so nebenbei immer spielen und das Spiel gerne möchten, aber es gibt auch noch eine dritte Partei, wie der Daniel uns jetzt natürlich... Ja, was
heißt, das einfach eine Theorie, die aufgekommen ist, dass Infinity Ward halt jetzt absichtlich die Skill-Gamer ein bisschen verärgert hat, damit die direkt auf Modern Warfare 2 überspringen und das dann direkt von Anfang an richtig spielen wollen, weil sie halt das Gefühl haben, dass man ihr altes Spiel kaputt gemacht hat.
Ja, aber
und
auf so der anderen Seite...
der Sprung leichter ist ins neue Spiel.
Die Frage ist aber, ob sie dann... Die werden es doch da bestimmt genauso machen. Ich glaube nicht, dass jetzt Infinity Ward, dass sie sagen so... Ja, das ist übrigens hier aber genauso. Aber das ist
so, guck mal, du bist so der Master in so einem Spiel online, ja? Und dann wird da was geändert und du spielst es dann nicht mehr so gerne. Und dann kommt der zweite Teil raus... Und dann bist du bereiter, diesen Sprung rüber zu machen,
ja, ich weiß,
statt dein altes, gewohntes
Spiel weiter zu spielen. Sorry, wenn ich weiß, dass die Firma mein Spiel kaputt macht, dann sage ich ja nicht, ja, gleich das nächste Spiel meiner Lieblingsfirma. Ich meine, weißt du, also ich glaube, das ist eine sehr merkwürdige Theorie.
Du bist nicht wütend auf die Firma, aber
na, du hast, schon.
Dein altes Spiel macht dir nicht mehr so viel Spaß, weil du nicht mehr deine alten Master-Taktiken machen kannst. Hm. Und statt dich dann wieder auf die neue Version des alten Spiels einzulassen, gehst du dann lieber direkt zum neuen und bleibst dann da.
Ist eine interessante das ist Theorie, nur, ja.
Deshalb ist die auch nicht von mir, die habe ich auch nur aus der Community
gehört. So.
Und ansonsten muss ich dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass dieses Rapid Fire, dass es nie wirklich vorgesehen war von Infinity Ward, dass es auch so benutzt wird. Das heißt, die Leute, die behaupten, sie könnten das mit ihren bionischen Fingern, die sie sich extra haben, an die Hand montieren lassen, die sollen mal nicht rumweinen, weil diesen Skill, den sie da an den Tag legen, der war wahrscheinlich nie so gedacht. Und wenn sie wirklich Skill haben, dann können sie auch so spielen.
Auf der anderen Seite
kann niemand diese Funktion benutzen. Das heißt, alle haben den gleichen Status und müssen trotzdem was reißen
da. Also ich meine, man kann es natürlich jetzt vergleichen auch ein bisschen mit StarCraft. Also
in
StarCraft,
du vergleichst ja alles mit dem einzigen Spiel, was du beherrschst.
Nee, da haben die Entwickler ja auch nicht gedacht, dass es irgendwann möglich ist, dass man die Marines so steuern kann, dass die Lurker-Stacheln ausweichen können. Also es gibt natürlich, aber das ist nun mal einfach das, was das Spiel ausmacht. Also einige Hardcore-Sachen oder beziehungsweise die wirklich tatsächlich nur Profis beherrschen können, finde ich ganz cool, wenn man die halt drin lässt, weil sie halt die unterscheidet halt den Profi wirklich vom Laien. Aber ich finde bei solchen Sachen so, wer einfach ganz schnell einen Knopf drücken kann, das finde ich, das hat wenig mit Skill zu tun.
Der Profi vom Laien unterscheidet, dass der sich auch bei veränderten Spielregeln immer noch als Meister erweist.
Ja, aber ich meine, du kannst ja gewisse
und
Sachen
sich nicht so auf irgendwelche Exploits verlässt, die er mal auswendig gelernt hat. Ja.
Also wie gesagt, das ist jetzt keine... Irgendwie telefoniert gerade. Oh, ach, nee. Ach, Infinity Ward.
Infinity Ward ruft an.
Aber egal. Das
glaube ich nicht stören.
Nee, die wollten gerade irgendwas noch, die wollten noch die vierte Theorie sagen, aber gut, wir haben sie jetzt einfach mal abgewürgt, wir haben das nicht nötig, mit denen zu reden. Deswegen, also könnt ihr mal schreiben, was ihr für Theorien habt, warum die das gemacht haben und wie ihr dazu steht. Das habt
genau,
ihr
zwar schreibt es gleich unter dem Podcast, weil genau. ist ja so ein Mittel, wo man auch gerne schreibt.
Ja, nee. Genau, deswegen, es wird ja auch nicht noch auf Arrow Games in der News angeboten. Ne?
Ja,
da kann
ja.
Ich mache mir
schon wieder den Kappi von allen Seiten fertig.
Eben, das dürfen wir ja nicht.
Da haben
ja
einige User letztes Mal gesagt, das ist Wasser
Pief. Ich hatte damit kein Problem.
Alexander Kappan so im Windkanal saß und da von allen Seiten mit langen Stacheln
angegriffen wurde.
Genau. Aber man muss auch einfach dazu sagen, okay, ein bisschen habt ihr recht, es war ein bisschen fies, aber er hat halt auch eine Scheißmeinung.
Ja.
Und was soll man dann machen?
Finde ich auch, dass ich eine habe.
Selbstgewähltes Schicksal.
Ich habe damit kein Problem.
Wir haben noch eine letzte kleine News, die ist eher so als Service gemeint, weil ist ganz interessant, es gibt wieder neue Platinum-Titel für die PS3. Das sind diese hübschen gift-gelben Packungen, die man kaufen kann, die es gibt ja so Komplementärfarben, anscheinend scheint Sony der Meinung zu sein, dass so ein Giftgelb sich besonders gut mit Silber verträgt, weil dann ist ja noch so eine silberne Hülle drumherum.
Das ist quasi Gold und Silber für sie.
Also, ich meine, okay, bei Microsoft sehen die Xbox Classics auch nicht viel besser aus. Nee. Man scheint irgendwie da immer das Gefühl zu haben, also wenn ich den Leuten das Spiel schon für 30 Euro gebe,
dann sollen sie
wenigstens ein beschissenes Ding im Regal haben, dass die Leute, die das für 60 gekauft haben, wenigstens sagen können, hier, bei mir sieht die Hülle besser aus.
Das Argument ist ja immer, dass diese Platinum-Reihen dadurch zustande kommen, so heißt es ja immer,
dass die Spiele super geil verkauft.
Erfolgreich waren, genau.
Stimmt meistens auch.
Ja, aber wieso will man das dann nicht auch entsprechend mit einer güldenen Farbe oder mit wirklich so einem Silber oder Platin auch ausdrücken? Dass es ein besonders wertvolles Spiel ist. Es muss dann immer wie ein besonders billiges Spiel aussehen.
Ich weiß auch nicht.
Und vor allem das Tempo ist sehr schnell. Also bei Sony gibt es jetzt im Platinum Killzone 2, Resistance 2, Motorstorm, Pacific Rift und Metal Gear Solid 4.
Ja, Metal Gear Solid gab es ja schon.
Dein 8 von 10 Spiel, genau. Metal Gear Solid gab es schon. Allerdings eben, glaube ich, gesenkt von Konami selbst und nicht als Platinum.
Doch, gab es auch schon.
Ja, genau. Das können wir ja nachprüfen.
Das habe ich auch. Ja, genau. Habe ich alles schon. Da gab es dieses unglaublich hässliche Cover, wo einmal dieses gelbe Platinum an der Seite war.
Und dann gleich wieder in den Kanal.
Die ganzen
Du bist doof, Kapi, du bist
Awards.
Doof.
Ja, du willst mich einfach nochmal berühren, weil ich so einen Körper habe.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, das hat die so Platinum-Edition, genau.
Aber Killzone 2 sind gerade mal 6 Monate. Also das kam irgendwann
das hat sich aber gut verkauft.
Ja, das hat sich noch nicht mal in Amerika 1 Million Mal verkauft.
Ja, ist egal.
Das hat sich irgendwie nur 700.000 Mal in den USA.
Das ist ja nicht so schlimm, weil als Kriterium, glaube ich, sind 500.000 verkaufte Stück oder so und dann darfst du Platinum sein. So
Little Big Planet Lifetime Sales.
Genau, aber man muss sagen, sowas wie Killzone oder gerade Resistance 2 für 30 Euro kann man da durchaus nochmal zuschlagen.
Ja, wenn man sagt, das haben
wir als noch Zweitspiel auch.
Ja, als Zweitspiel.
Das ist immer gut, wenn man das
Killzone, genau, wenn man mal
die Sonne drauf scheint.
Genau. Ja. Oder, also dabei weiß nie. Oder wenn man einen Dieb verscheuchen will. Ja. Also dann hilft das. Ja.
Nee, ich wollte noch irgendwas. Ich frage mich halt nur immer, wie die, wenn die sich sowas ausdenken, in welcher Farbe so eine Verpackung sein soll. Die haben dann da gesessen und dachten sich, Platinum Games.
Ja.
Platinum Games.
Gelb.
Ja. Gelb, das ist es, genau.
Ja. Platin-Gelb. Ja, das ist vor allem, das ist, ich meine, da sitzen bestimmt Leute, so Designer oder sowas, die sind, ich meine, die unterhalten sich doch mal so, wie wirkt das? Ich meine, jetzt haben sie auch das PlayStation 3 Logo wieder verändert, weil sie gesagt haben, das wirkt zu klein in den Werbungen. Und da müssen ja welche gesessen haben, die da 100.000 Euro die Stunde bekommen. Ja,
so ein Lagerfeld.
Und und einfach so, was machen wir jetzt? Und dann gelb.
Ja.
Also gelb, es gibt kein gelbes Spiel. Ja. Ja? Also das ist so, das passt einfach nicht.
Sie sind da ganz losgelöst von diesen Leuten, von dieser Spielmechanik und sowas. Sie ganz aus dem freien Geist, aus dem
Kreativen. Und als sie das den Jack Trappen gezeigt haben.
Es fällt immer auf im Regal.
Ja.
Jeder mal sagt so, was ist das denn?
Ja,
aber genug davon, wir kommen zum
nächsten. Wenn man eine gelbe Wohnungswand hat, dann sieht man die Spiele nicht mehr.
Ja. es gibt ja auch so, guck mal, es gibt so eine, so grün ist die Hoffnung und bei Gelb sagt man immer nur so, das ist aber Pissgelb.
Ja.
Also das ist so,
weiß ich nicht. Sagt man nicht, das ist Platin-Gelb.
Kapi hat hier im Lendenbereich noch ein bisschen weißes Gold an seiner Hose.
Naja, die nächste News ist gleichzeitig auch ein bisschen größeres Thema, deswegen können wir etwas mehr aufholen. Ausholen, natürlich nicht aufholen. Und zwar geht es um ein Jubiläum.
Hui.
Und das werden wir jetzt gleich hören.
Macht's wieder.
Und zwar feiern wir ein Jubiläum und zwar nicht etwa 10 Jahre Rare Games, weil dazu müsste man noch 2 Jahre warten bis 2011. Nein, wir feiern 10 Jahre Dreamcast. Das ist ganz lustig. Natürlich ist zum Jubiläum ja auch noch ein Spiel rausgekommen, so ein Top-Down-Racer.
Ja.
Aber
der noch nicht mal eine Dreamcast-Qualität von der Grafik hatte,
muss ich sagen. Natürlich nicht, aber das war halt so ein Retro-Spiel.
Crazy Taxi oder sowas.
So ein Bleifuß-Pfannen von oben war das.
Crazy Taxi? Nein, das sah eher aus wie Crazy Machines, meinst du?
Nein, ich meine aber, so kann ein Spiel aussehen.
Und da sind wir schon beim Thema Dreamcast. Vielleicht eine kleine Frage in die Runde. Wer hatte denn eine?
Ja, im Kaufhaus.
Im Kaufhaus. Das muss ich tatsächlich zugeben und es hat Spaß gemacht.
Also war ich wieder der Einzige, der eine Dreamcast hatte und ich hatte sie eher spät, weil ich, also sie ist ja erschienen erschienen in Japan.
Ein Geschenk bekommen hast von jemandem, der sich erschossen hat.
1999 ist sie ja in Japan erschienen und dann ja. ein bisschen später bei uns. Und ich hatte meine erst 2001 gekauft, lustigerweise aus dem ganz einfachen Grund.
Weil die Xbox kaputt war.
Nee, es gab ja damals noch keine Xbox.
Du bist ein Idiot.
Das war ja der Witz. Achtung mit dem Windkanal. Nein, das war ein Irrtum, mein lieber Herr Kollege.
Ja. Du bist ein Idiot. Den Witz mit der ich, die meisten Leute werden wahrscheinlich verstehen, worauf es abgezielt hat. Du bist ein Idiot,
Herr Kappi. Ja, nee, also, im Jahr 2001, im Juni genauer im gesagt, Jahr. Als wir Arrow Xbox gegründet hatten, damals eben, diese kleine Xbox-Seite, gab es noch die Xbox noch nicht. Aber es gab einige Spiele, die, wo man schon wusste, dass sie nächstes Jahr für die Xbox erscheinen würden, gab es die Vorgänger indirekt oder so auf der Dreamcast. Deswegen habe ich mir damals die Dreamcast geholt, um schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern in die Spiele, die dann auf die Xbox kommen sollten. So war, wie jeder weiß, ja der Vorgänger von Project Gotham Racing, dieses Metropolis Street Racer, oder Street Racing, MSR kurz genannt, ja, Street Racer. Und das habe ich mir zum Beispiel deswegen für die Dreamcast geholt und das war auch damals eins der Spiele, die ich gerne gespielt habe. Super knackig schwer, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was man da wieder für Ziele erfüllen musste, um da Goldmedaillen oder so zu bekommen. Das würde sich heutzutage kein Spiel mehr trauen, ohne Rewind-Funktion oder ähnliches. Und natürlich auch noch wegen so Spielen wie
Jet Grind hieß es.
Jet Grind, genau. Ja,
Jet Grind Radio, das war der Ursprung.
Jet Grind, Jet genau. Okay. Jet Grind Future war es dann auf der
genau,
Xbox.
Genau, das habe ich nämlich auch auf dem Dreamcast gespielt. Auch das Metropolis Street Racer, das war cool. Und was hat man da noch?
Sonic Adventure war gut.
Shenmue. Ready to Rumble, natürlich.
Shenmue habe ich natürlich auch gespielt.
Ja, stimmt.
Wobei ich den zweiten nie gespielt habe, nur den ersten.
Ich habe den zweiten auf der Xbox und den ersten auf dem Dreamcast auch gespielt.
Genau, bei dem zweiten auf der Xbox gab es ja diese komische 2 Stunden Zusammenfassung der Erlebnisse aus dem ersten Teil.
Was ich cooler fand, als das Spiel selbst zu spielen, weil ich fand immer die Cutscenes am coolsten und dann war natürlich dieser Filmzusammenschnitt richtig genial.
Ready to Rumble hast du eben schon gesagt, ne?
Ja.
Da gab es ein Remake für die Wii, das war ja nicht so gut.
Man muss sagen, die Dreamcast damals auch bei uns hat ja so schnell ihre Faszination verloren. Sie hatte vielleicht nur ein gutes Jahr oder so, das war so dieses Jahr, wo die PS2 gerade erst rausgekommen ist und noch keine guten Spiele hatte.
Und saumäßig teuer war.
Ja, genau. Also eben, die PS2 ja auch damals irgendwie für 879 Euro, ja. D-Mark.
Aber also, Dreamcast hatte so halt gar kein Gesicht so bei so einer PlayStation. Das Problem hatte die Xbox One ja auch am Anfang, speziell in Europa. Bei so einer Dreamcast, wenn du so als so normaler Kunde, der jetzt nicht so ein Vollnerd ist, in den Laden gehst, da guckst du dir das Ding an und da kannst du nichts drunter vorstellen. Dann kaufst du dir lieber noch eine PlayStation 1
ja, aber oder, es ist Sega.
Oder einen alten halt Super Nintendo. Da weißt du wenigstens, was du kriegst, ja?
Ich meine, es kam ja von Sega. Also ja. Ist jetzt nicht so, wo man jetzt sagt, ja, Sega klar. War unbekannt. Ich meine,
die davor hatten aber vorher schon so ein Loser-Ding mit dem Saturn. Das hat ja auch schon so. Also der Stern von Sega war ja sowieso schon so ein bisschen am Versinken. Und,
Internet war zu früh, das war mit 56K-Modem, war jetzt genau. Noch nicht so der Hit. Also.
Ja, da muss man sagen, da war Sega wieder so typisch wieder seiner Zeit voraus, weil ja. Sie hatten sowas wie Phantasy Star Online, was so auch mit die was quasi Final Fantasy 11 ja. Vorweggenommen
wo
hat
vor 5 Jahren. Wo alle froh waren, dass es dann nachher noch auf die Xbox und auf die PlayStation, ja. Glaube ich, auch kam, keine Ahnung, aber auf jeden Fall froh, dass es dann ohne Dreamcast spielen konnten.
Ich fand die Memory
Card. Und dann auch mit DSL und so.
Die Memory Cards waren natürlich lustig mit dem kleinen LCD-Bildschirm, ja. Wo man dann auch manchmal so eine kleine Extraspiele drauf hatte.
Ja. Genau, das war das. Da habe ich mir auch manchmal gewünscht, das doch auch später noch zu haben, sowas. Dass du so ein Spiel praktisch noch nicht weiterspielen kannst unterwegs, sondern die da so Power-Ups freispielen kannst.
Ja gut, aber das kannst du ja, also das die gut. Idee war, wurde ja später ein bisschen weitergeführt, zum Beispiel von Nintendo halt, wenn du den Game Advance zum Beispiel mit genau. GameCube verbinden konntest. Da gab es so ein paar, ich erinnere mich da immer noch an Final Fantasy Crystal Chronicles, ich habe dieses Spiel so gehasst, das einzig Geile war eigentlich nur dieser schlechte Rennspiel, was man auf dem Game Advance spielen konnte, so ein blödes Kuhrennen oder was man da machen konnte. Das war so schlecht, aber das war halt einfach das Spaßigste an dem Spiel, weil Der Titel an sich war ein Reinfall. Also da wurde es mal versucht, aber ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Oder
ich meine, hatte sicher ja nicht.
Ja, und ein PSP an die PS3 kann man ja auch anschließen.
Wir müssen jetzt aber nicht mehr darüber reden, ob irgendwelche Dreamcast-Features sich noch durchsetzen werden.
Nein, ich meine jetzt dieses Feature an sich, dass man jetzt Handheld und die große Konsole miteinander koppelt, um jetzt irgendwelche neuen Spielelemente freizuschalten. Das war mal ganz nett gedacht, aber das setzt sich nicht mehr durch.
Nee, das setzt sich nicht mehr.
Nee, also ich meine, alleine schon wegen DLC und dem ganzen Kack. Also das,
weil beim Dreamcast, es gab ja auch House of the Dead auf dem Dreamcast. Ja, das war ja
Type of the Dead.
Genau, stimmt. Das ja, war, dass die ganzen
so hat Daniel schreiben gelernt.
Automatenspiele ja immer schon auf Dreamcast-Hardware praktisch basiert oder vielleicht auch ein bisschen umgekehrt, weil Sega ja im Automatensektor immer weiter aktiv war.
Und ja, es gab Spiele wie Soul Calibur, die sahen auf dem Dreamcast besser aus als in der Spielhalle.
Genau, das was schön war, aber trotzdem hatte ich halt beim Dreamcast immer das Gefühl, die Spiele, die mich interessieren, das waren halt nur so Automatenspiele.
Genau.
Ja. Und nicht so richtig so coole Videospiele-Kracher, so die ich so gern zu Hause halt spiele.
Genau, also es waren auch immer sehr japanische Spiele, also das, ja, eben dieses japanische Arcade-Muster war für mich besonders störend bei Crazy Taxi. Denn das haben damals alle gehypt und das war damals auch eben vielleicht schon ein kleiner Vorreiter, weil es halt dieses Open World und auch dieses Ingame-Advertising schon als eines der ersten Spiele hatte. Man ist da andauernd irgendwie an Pizza Hut, ne? Ja. Vorbeigefahren und ähnlichen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hat es mir halt immer keinen Spaß gemacht, weil im Grunde du konntest zwar irgendwie zwischen drei Fahrern auswählen und dann ein Taxi reinspringen, aber es gab ja keine Missionen in dem Sinne, sondern du musstest einfach nur Taxifahrer einsammeln, woanders hinfahren. Das wurde immer schwerer, wurde immer knackiger.
Aber es war immer halt trotzdem das Gleiche. Es war so das Sacred 2-Problem.
Ja, das ist, das, wie gesagt, das in der Spielhalle natürlich funktioniert sowas anders.
Also wenn ich da Geld oder Ikaruga. Ich meine, das ist auch so ein Titel. Also der ist ja ein Hardcore-Titel, den habe ich
ja tatsächlich... Ja, aber das war ja eben noch ein richtiges Spiel. Also das war halt ein Shooter.
Und da gab's nicht auch... Doch klar, dieses Spiel von Quantic Dreams, das erste richtige
große... Nicht der Vorgänger von Fahrenheit, meinst du?
Oder? Ja, genau. Nomad Soul hieß das.
Das kam da auf der Dreamcast?
Ja, das war nachher auch auf den anderen Konsolen. Ja,
zuerst kam es aber auf dem PC, glaube ich.
Ja, auf dem PC, genau. Aber es gab es auch auf der Dreamcast.
Wo man alle sterben lassen kann und dann
es weitergeht. Ja. Also es gab ja auch so komische Portierungen. Es gab ja, glaube ich, auch Half-Life auf der Dreamcast. Oder wurde das kurzzeitig eingestellt? Das kann sein, dass auf der
PC... Ich glaube, das kam noch.
Ja. Dann gab es Starcraft.
StarCraft gab es natürlich nicht.
Das gab es für den N64.
Ja. Aber es war eine Konsole, wo man sagen muss, sie hatte wirklich nur eine sehr kurze Blütezeit und sie ist.
Woran ist eigentlich im Endeffekt gescheitert?
Ich glaube auch, sie ist, also technisch galt sie natürlich so, also als sie rauskam 1999 oder im Jahr 2000, war sie natürlich top of the
League
quasi. Mal so. Aber schon mit dem Erscheinen der PS2 gab es eigentlich eine leistungsfähige Konsole.
Man wusste auch schon halt, dass sie kommt. Man wusste schon, da kommt sehr bald noch was viel Besseres. Und man wusste halt auch, dass bei Sony nach der PlayStation 1, dass man da schon mehr erwarten könnte, als man dann schon beim Dreamcast bekommen
hat. Ja, und Sony war, Sega war so ein bisschen alleingelassen von den Third-Party-Publishern.
Klar.
Und musste halt, die Spiele, die gut waren, waren ja fast alles von Sega selbst oder halt ein bisschen von Capcom oder
man
so.
Man muss zugute halten, dass immerhin das einzig wirklich gelungene 3D-Sonic auf dem Dreamcast kam
damals. Ja. Gab es ja auch Shadow Man für Dreamcast? Oder verwechsel ich das
jetzt? Das kann sein, ja.
Ich weiß nicht. Egal, ist mir gerade nur eingefallen.
Aber so für westliche Spielnaturen war eigentlich so mit Shenmue so mit das Interessanteste, weil es halt...
Es gab nie sowas wie irgendwie so ein Metal Gear Solid oder so, wo man so sagt, das ist ein krasses Must-Have. Und bei Shenmue war es ja auch eher so, das hätte man unglaublich gern gespielt, wenn man sich eine Dreamcast gekauft hätte. Ja. Aber es war nicht, was dazu verleitet hat, diese Konsole.
Es gab, auch nur dieses Skies of Arcadia als Rollenspiel. Und es gab nicht so diese Flut von Square Enix-Titeln, die die PlayStation hatte. Und bei den Rennspielen, da gab es die Sega GT, was dann auch später noch auf die Xbox gekommen ist, um da sozusagen Gran Turismo so ein bisschen abzugraben, wo es dann aber super gescheitert ist. Es fehlten halt einfach viele, viele Spiele. Und bei den Sportspielen, glaube ich, da glänzte EA durch Abwesenheit, was auch immer fast ein Todesurteil für eine Konsole ist.
Ja. Tja. Ich bin übrigens dafür, dass es noch ein Remix gibt, ob es jetzt Shenmue heißt, Shenmue oder was hast du gerade eben gesagt noch?
Shenmue.
Ja, also keine Ahnung, irgendwas mit Mew am Ende.
Nein, wir wollen unseren Remix-Experten auch nicht zu viel Futter geben. Der sollte ja mal ein Intro für die Area
Vision. Genau, das wäre ganz gut. Also der Pornosong, der war lustig.
Ja,
aber wir hätten gerne noch ein Intro.
Ja, also weil am Anfang dieses Apple-Gedudel, das scheint schon in den ersten Usern auf den Sack zu gehen.
Und ich meine, so kannst du quasi dein Werk an 100 Millionen Hörer kannst du quasi verteilen.
Also das an einem schlechten Tag. Ja. Also in der Regel haben wir ja mehr.
Ja. Wobei man da auch nochmal sagen muss, wir sind zwar froh über unsere 100 Millionen Hörer, aber es stagniert wieder.
Ja.
So beim 100-Millionen-Punkt, da hat es aufgehört zu wachsen. Das also
scheint so eine magische Grenze.
Vielleicht brauchen wir noch einen chinesischen Untertitel, um noch mehr Leute zu erreichen.
Weil wir sind so welche wie Oliver Kahn. Wir müssen uns immer pushen. Wir müssen immer die Nummer 1 sein.
Und er ist jetzt ZDF-Experte.
Ja, und bevor wir ZDF-Experten werden und diesen Podcast nicht mehr machen können, erzählt immer schön weiter, dass es den gibt. Und lasst auch andere teilhaben an unserer lustigen Teeparty.
Vor allem machen wir den Scheiß auch schon so lange, dass wir uns fast Spieleveteranen nennen könnten.
Ja, also, in der Tat.
Wirklich.
Ja.
Lass mal das nächste Mal einfach nur über Skype miteinander reden.
Ja, genau. Oder die Qualität einfach ein bisschen
runter. Du bist schon so alt, du könntest dich fast Boris nennen.
Ja, genau. Und du wegen der Frisur.
Ja,
genau. Aber gut. Also haben wir 10 Jahre Dreamcast auch abgehakt und kommen damit zur nächsten Rubrik, nämlich zu den Tests der Woche, die wir so auf Arrow Games präsentiert haben und was wir dafür teilweise für Dresche eingesteckt haben. Und den Anfang machen wir deswegen auch gleich mit dem PC-Titel Venetica, für den wir ja einige Kommentare haben kassieren können.
Ja, nur positive natürlich,
genau.
Weil alle meiner Meinung waren.
Ja, und wer sich jetzt wundert, warum jetzt wir nicht mehr das Gekicher und Gehechel von Daniel hören.
Genau, den haben wir gerade in die Etage tiefer geschickt. Der ist gerade bei dir zu Werke, Alex.
Nee, der ist in Hamburg zu Werke und guckt sich da Ninja Gaiden Sigma 2 an.
Genau, der muss jetzt halt jetzt genau seinen Zug kriegen und deswegen muss man jetzt just in diesen Augenblick wegschicken und deswegen hoffentlich habt ihr kein Problem damit, dass nur noch wir beide, das Duo Alex und Alex, zu Werke sind.
Die letzten Minuten müsst ihr also quasi mit uns beiden vorwegnehmen,
ja, aber falls das funktioniert
überhaupt. Veteranen der alten Area Vision, die kennen dieses Doppelgespann ja schon.
Ja, ja, das war noch
Zeit. Ja, Venetica, 9 von 10 hätten vielleicht andere Magazine gegeben.
Ja, ich habe auch mal gesagt, ich spiegel die Wertung.
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange das die anderen gespielt haben, die anderen Magazine. Ich weiß auch nicht, auf welchen Rechnern sie die gespielt haben. Ich weiß nicht, ob sie bei der NASA angerufen haben und gefragt haben, sag mal Jungs, können wir mal Venetica auf euren Dingern spielen? Vielleicht funktioniert es da. Mag vielleicht sein. Ich habe es auf einem sehr, sehr guten PC gespielt. Wir haben ja echt so eine High-End-Maschine eigentlich und habe selbst beim Capturen, weil da müssen wir die Auflösung immer ein bisschen runterdrehen, selbst bei einer Auflösung von 1280x720 hat das bei mir arg geruckelt, vor allem halt, wenn man in Venedig ist. Das ist ja Hauptaugenmerk dieses Spiels. Es ist ja ein Action-Rollenspiel für alle, die nicht wissen, was es ist. Ihr könnt euch gerne nochmal meinen Test, meinen ausufernden Test durchlesen. Den habe ich deswegen extra so lang geschrieben, halt, damit die Leute auch mal peilen, warum ich so viele Probleme mit diesem Spiel habe. Natürlich hat es seinen Charme. Die Charakter, der Charakter, diese Scarlett, die ist auch ganz nett, vor allem im Nachthemd. Da muss ich auch nochmal sagen, also wer ein Problem damit hat, dass in mein Kontrast steht, dass sie nur am Anfang das Nachthemd anhat, da würde ich einfach mal sagen, Leute, habt ihr schon mal was von Humor gehört? Das war nämlich einfach nur so gemeint. Das ist für mich jetzt kein Negativpunkt. Das sonst würde ja bei jedem Spiel bei Alex stehen, man kann den Typen nicht nackt sehen.
Ja,
ne? Da sieht man halt nicht den Bimbam baumeln.
Ja.
So, genau, das Spiel, wie gesagt, hat seinen Charme. Aber ja, habe ich mir heute mal was einfallen lassen. Und aber es hat halt jede Menge Bugs und du merkst halt auch, die Jungs, Deck 13, die das programmiert haben, die haben ja vorher Adventures gemacht. Da merkt man einfach, das ist aber nicht ihr Genre. Da sind einfach noch viele Sachen nicht so ausgefeilt, so Bossfights oder so. Ich meine, vorher haben die Rätsel gestellt, so finde das Seil und kombiniere es damit. Und jetzt musst du aber immer einen Bossfight machen. Da merkt man, da haben die, das war nicht ganz durchdacht, die sind ziemlich ausufernd.
Ein Bossfight, der muss ungefähr so laufen. Wie machen wir ihn fertig?
Genau.
Wie den Wurm.
Genau.
Also ja, das sind Bossfights. Nee, aber davon abgesehen, es gibt so viele Probleme bei dem Spiel, einen auf einer technischen Sorte. Es gibt diese ganzen Performance-Probleme.
Ja.
Es gibt Bugs. Es gibt, wie du schon gesagt hast, wir haben ja das ja selber auch in dem Video festgehalten, es gibt Waffen, die verschwinden. Es gibt Schatten, die verschwinden. Mal sind sie da. Es gibt so Laufanimationen, die plötzlich aufhören. Dann
obwohl bewegt du stehst.
Sich Scarlett. Genau. Also oder andersrum. Genau. Du bewegst dich, obwohl du stehst. Oder es gibt halt so Händler, die in so eine Angriffsphase gehen. Ja. Da merkt man also überall, dass da so der letzte Feinschliff fehlt. Aber das ist ja nicht so, dass man so ein Spiel eine 6 von 10 gibt, weil es halt nur ein paar technische Probleme hat. Das ist an sich zwar schon ärgerlich genug, aber es ist ja eben auch so, dass gameplay-technisch es wirklich bessere Alternativen gibt. Und man muss ja auch mal sagen, dass man Relationen herstellen muss. Und natürlich ist es ehrenwert, wenn da irgendwo bei Deck 13 20 Entwickler in Deutschland sitzen und so ein Spiel zusammenschrauben. Aber sie müssen sich natürlich darüber im Klaren sein, dass sie eben die Konkurrenz haben mit
Titeln wie
Ubisoft, mit Assassin's Creed
oder BioWare halt,
mit Bioshock oder Dragon Age oder so. Alles Spiele, die von 200, 300 Mann jahrelang entwickelt werden und mit dem muss man sich das messen, weil am Ende vom Kunden wollen sie dasselbe Geld haben.
Genau.
Da sagst du ja auch nicht so, ach Jungs, ich finde euch irgendwie sympathisch, ihr kleine Bude da, zahle euch mal einen Fünfer für Venetica, damit ihr da irgendwie euer Brot habt, sondern nein, die sagen ja auf Deutsch, ich hätte gern dasselbe Geld von dir, was dich auch in Dragon Age kostet. Und da muss man halt sagen, ja, wenn ich jetzt aber ein Käufer bin, der nur beschränktes Geld hat im Jahr, dann muss ich doch dafür Sorge tragen, dass ich nur das kaufe, was qualitativ und inhaltlich wirklich gut ist. Und ich habe so den Eindruck, dass bei vielen auch anderen Magazinen, nehmen wir mal irgendein Beispiel, GameStar.
Ja, das war jetzt mal
GameStar.
Genau, also, nehmen wir mal GameStar.
Gibt ja auch so viele andere.
Mit ihren 83% für Venetica. Ist ja wirklich sehr nett, wenn man da deutsche Aufbauhilfe leisten will. Ja.
Aber also anhand der technischen Probleme und so ist eigentlich so eine Wertung nicht drin. Und ich bin mir sicher, wäre das ein Titel gewesen, der irgendwie aus Russland gekommen wäre, dann hätte der nicht dieselbe
Da hast du ja gesehen, Liebe bei Stalker oder sowas, bei Clear Sky,
da haben sie auch gesagt,
ordentlich Rinjo Holz
genau.
Da. Wir machen da bei den Jungs
da mit den Ukrainern, da kann man das
erlauben. Das ja schon, ne?
Die sind weit weg, genau. Und das fand ich halt dann immer ein bisschen seltsam.
Also ich meine, es gibt ja auch andere deutsche Firmen, die zeigen, wie es gehen kann. Also ich meine, Crytek hat mit Crysis gezeigt, wie man
international
eine nicht funktionierende Engine
gut, ja.
Liegt
ja
an einem PC, aber
Es gibt ja auch noch immer Entwicklerstudios, wie zum Beispiel Related Design, die Anno-Reihe machen oder die Leute, die Siedler machen.
Und das sieht eben nicht so aus, als ob das unsere Programmierer gemacht hätten, sondern wirklich Profis.
Eben. Und deswegen, also wenn ich mir jetzt auch ansehe, die Amazon-Kundenrezensionen von Venetica, da gibt es immer wieder so diese ersten 6, die vermutlich
so Hardcore-Fans sind oder bei, bei gewissen DTP angestellt sind. Und dann gibt es halt so die normalen Kunden, die berichten alle von Problemen. Dann bin ich ja, habe mir ja selber mal die Zeit gemacht und bin mal ins GameStar-Forum gegangen und habe mir da die Stimmen angeguckt. Und da sind ganz viele PC-User, die irre Performance-Probleme
haben. Ja, aber du musst ins DTP-Forum gehen, da ist ja alles cool.
Ja,
da finden
ja
sie, lieben sie das Spiel.
Ja, ja, genau.
Also da muss man reingehen.
Man muss sich auch mal fragen, ob man eben, also natürlich ist ein Test immer subjektiv, das wissen wir alle, aber man muss sich auch mal fragen, ob man, was man eigentlich von der Presse verlangt. Verlangt man von der Presse, dass sie vielleicht eher zu kritisch ist, dass man eben guckt, gut, der Junge legt jetzt seine Kritikpunkte da, ich teile die aber nicht, für mich sind die nicht so wichtig, also ist es für mich trotzdem ein gutes Spiel.
Ich wollte gerade sagen, genau, also wenn einen die Bugs nicht stören oder eben, dieses Gameplay.
Wenn man
oder,
sagt,
oder,
so, ich finde aber trotzdem das Setting von den Videos und so total charmant. Ich finde
Venedig schön, dann, also Assassin's Creed 2, das Venedig, das sieht scheiße aus, das will ich nicht.
Ja, genau, dann ist das ja in Ordnung, aber dieses ganze Rumgehacke immer an immer auffälligerweise an schlechten Wertungen. Also es gab sowas wie Damnation, was dieses Jahr für uns ein Tiefpunkt war. Es gab jetzt hier eben so Venetica, was kein Tiefpunkt war, aber was nicht so gut war, wie wir uns das vorgestellt haben. Und seltsamerweise entbrennen immer bei solchen Wertungen immer die ganz krassen Diskussionen. Ja. Wobei natürlich bei einer 9 von 10 oder von einer 10 von 10 fast nie eine große Diskussion.
Ja, bei der 10 von 10 schon, weil sie dann sagen, sie, warum hat
Halo, weil man das andere, eben genau, das ist dann die umgekehrte Kritik, genau, warum hat das andere nicht auch 10 von
10? Zumal man jetzt auch sagen muss, dass ich Venetica ja auch noch gönnerhaft, wie ich war, mit dem Patch gespielt habe, also auch Day getestet habe mit dem Day-One-Patch, der ja natürlich wieder, wie es deutsche Tugenden mittlerweile sind, immer kommt pünktlich zum Release noch ein 30 Megabyte Datei, um das halt nochmal rüber zu installieren, damit es dann doch einigermaßen funktioniert. Also ich will nicht wissen, wie es war, ohne das zu spielen. Von daher, wie gesagt, ich bitte da auch einfach ein bisschen um Nachsicht, wenn ich so ein Spiel spiele, wie du das eben gesagt hast. Natürlich ist es was Subjektives, aber ich habe auch versucht, wirklich so weit wie möglich dieses Bug-Problem draußen zu lassen. Aber es haben eben auch andere Sachen einfach nicht gestimmt. Sie haben einfach nicht harmoniert und das habe ich auch, finde ich, nachvollziehbar in meinen Test geschrieben. Und ich glaube, wer sich den auch mal wirklich durchgelesen hat und nicht nur sich auf irgendwelche lustig gemeinten Negativpunkte festrammelt und dann sagt, dass wir irgendwie unseriös sind, das finde ich dann einfach schade. Ich finde es unseriös, so einen Test dann so zu lesen. Also wenn, dann würde ich mir wünschen, dass man sich den Test dann doch genauer durchliest.
Wie gesagt, und wir als Spielemagazine verstehen uns halt als erster Linie eben als sozusagen Entscheidungshelfer und durch den Spiele-Dschungel, und das Ganze kann nur dann funktionieren, wenn wir halt auch mal sagen können, das und das ist nicht so gut, und wenn man den Eindruck hat, das Problem ist ja auch so, das verstehen ja vielleicht auch viele nicht, als Spieleredaktion ist das Risiko, wenn man einen Verriss macht, beziehungsweise ein Spiel schlecht bewertet, ist doppelt auf unserer Seite.
Ja.
Wir riskieren damit, dass wir uns mit dem Publisher anlegen, der Publisher versteht die Wertung nicht, wir riskieren damit, dass vielleicht Werbebuchungen potenziell
oder nicht stattfinden
oder so.
Oder generell wir keine Spiele
mehr von denen
kriegen
oder keine Spiele mehr von denen bekommen. Oder dass halt eben andere Publisher dann auch sagen, nee, die sind mir zu kritisch oder so. Das ist ein Risiko, das wir eingehen. Wenn man jetzt aber als Spieletester das Gefühl hat, dass dieses Risiko von den Lesern auch gar nicht mehr honoriert wird, sondern dass die Leser auch sagen, irgendwie, ihr habt dann Ei am Wandern,
das Spiel ist
eine 8 von 10.
Genau, könnt ihr nicht einfach eine Wertung von 10 bis 8 nur machen.
Eben, dann führt das dazu, dass man eben als Spielemagazin auch sagt, okay, gut, dann geben wir jetzt nur noch so Tests ab 8. Eine 7 ist dann ein Katastrophenspiel, was vermutlich nicht mehr startet, wenn man auf den Knopf drückt. Und alles andere ist eine 8 und eine 9 von 10. Gut, wenn das so der Weg sein soll, gut, aber ansonsten sollten sowohl Redakteure als eben auch die Spieler eben doch darum kämpfen, dass man eben eine kritische Presse hat. So, das war jetzt mal so die Grundsatzdebatte,
genau.
Aber wir hatten ja noch andere Spiele in dieser Woche. Da war nämlich unter anderem zum Beispiel noch das Beatles Rock Band, was der Daniel getestet hat. Nur würde der Daniel bestimmt total viel darüber erzählen, aber da wir ihn ja, wie gesagt, geknebelt im Keller verstecken, kann er das jetzt nicht.
Deswegen, aber er fand's geil.
9 von 10, mein Gott, was hat man anders erwartet? Das sind die Beatles. Wie ewig hat man schon drauf gewartet, dass die Jungs endlich mal lizenziert werden?
Bei wem liegen die Rechte? Ich weiß es wieder nicht.
Bei dieser Apple Music, was wiederum nichts hat zu tun mit der Firma Apple.
Genau. Und dann am 9.9. ist es ja erschienen. Da erschien ja auch dann diese Compilation mit 500.000 Beatles-Songs dann noch, also remastered.
Genau, alle remastered in der Box und
so. Also ist alles schön. Und das Spiel ist halt natürlich für die Leute halt, die halt die Beatles mögen. Ne? Also ich meine, wer die Beatles nicht mag, der wird das Spiel nicht mögen.
Genau, aber das ist jetzt auch wieder keine größere Mathematik.
Nee.
Weil das heißt ja auch The Beatles Rock Band. Ganz witzig, das heißt nicht etwa irgendwie Rock Band The Beatles, sondern der Name der Band steht schon vorne. Und das,
ich glaube, da hat der Paul McCartney natürlich auch schon...
kann sein, dass die...
Falls das überhaupt gespielt. Er hat ja gesagt, er hat es gar nicht gespielt.
Ja, genau.
Also, warum auch? Warum? Also man merkt schon, ist ziemlicher Fanservice und er hat sich da ziemlich auch auf die Jungs eingeschossen. Also das war jetzt nicht nur so eine Art, wie man das kennt aus Guitar Hero oder sowas, dass jetzt einfach irgendeine Gruppe genommen hast und dann einfach, dann hast du da so eine Bühnenshows nachgespielt, sondern ja, man hat wirklich das Gefühl, dass die, und das hat der Daniel auch in seinen Tests sehr gut durchscheinen lassen, dass wirklich das ganze Spiel auf die Beatles zugeschnitten wurde. Also du hast nicht das Gefühl, das ist jetzt Rockband mit Beatles, sondern wie du schon gesagt hast, Beatles mit Rockband.
Genau. Und das ist, glaube ich, das, was den Stil des Spiels ausmacht. Sich wirklich mit der Geschichte der Beatles auseinandergesetzt haben und auch mit dieser Bildsprache, ja, die durch Videos oder den Film Yellow Submarine oder so bekannt geworden sind. Die Anfangs-Intro-Animation, die ist ja von den Leuten gemacht worden, die auch die Videos von den Gorillas sozusagen visualisieren. Genau. Also da ist schon sehr viel für Herzblut drin. Natürlich für Beatles-Fans ein kleiner Brocken zu schlucken ist halt, dass nur 45 Tracks drin sind. Aber das kann man vermutlich auch verstehen, weil natürlich jetzt noch nicht die gesamte Diskografie da eingebaut wird, wenn man sie gleichzeitig noch verkaufen will für über 200 Euro.
Zumal man ja dann das immer noch per DLC. Also ich meine, ich glaube, die Lizenz, die war so teuer, die müssen sie wahrscheinlich auch ein bisschen
ausbeuten. Und ich denke mal, selbst der größte Beatles-Fan, also da, ich würde mich ja als Beatles-Sympathisant bezeichnen, nicht als Fan, dem fehlen jetzt bestimmt nur so ein paar Lieder, ja, aber der wird bestimmt nicht sagen wollen, ich muss jetzt unbedingt alle Beatles-Lieder haben, weil die hatten ja so verschiedene Phasen.
Genau. Und ich fand, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht jedes gut. Nee, also ich meine, es gibt auch so, ich meine, was haben die mal, 300 Songs oder so? Ja. Da kann auch nicht jeder gut sein, also das ist halt so, ich meine, gut, bei uns, jeder Artikel ist gut,
ja,
aber bei den Beatles nicht jeder Song ist gut. Eben. Das ist nun mal einfach so.
Sie hatten ja auch keine Regel Nummer 2.
Genau.
Yoko Ono kommt man da wirklich nicht weit.
Ja, genau. Und, da ist der Name Programm.
Also, ansonsten, vielleicht grundsätzlich nochmal ein Wort der Kritik. Es muss erlaubt sein. Ich finde, die Beatles auch von der Musik her eignen sich nicht so unbedingt für ein Spiel mit Gitarren, weil halt natürlich ist Rockband auch was, wo einer am Schlagzeug sitzen muss und einer singt. Aber ich gehöre natürlich zu den isolierten armen Schluckern, die zu Hause jetzt nur nicht gerade eine vierköpfige Band haben. Also bei mir will keiner singen.
Genau.
Ich selber kann nicht singen und ich will auch nicht das Schlagzeug spielen. Und
ich glaube, deine Nachbarn wollen auch nicht, dass du singst.
Ja. Und ich habe auch nicht das Schlagzeug. So. Ja. Also das heißt, für mich ist es sowas wie Guitar Hero. Ich spiele es dann eben mit meiner Frau zusammen, beide mit Gitarre. Und da muss man sagen, da werden die Beatles-Songs dann wirklich sehr schnell, sehr eintönig, weil es halt meistens immer dieselben Akkorde sind.
Klar, ich meine, die wollten das Publikum von damals auch nicht so überfordern. Also ich meine, das waren halt kreischende Teenies, da kannst du die jetzt nicht mit solchen Riffs noch so quasi
aus dem Häuschen bringen.
Es
ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, so Beatles damals, dieses Gitarren-Solo, ja.
Da hat er aber losgelegt.
Wo dieser Slash auf die Bühne gegangen
ist und so,
da geschreddert hat
so eine Weile. Die Unterhosen, ja gut, die Unterhosen flogen auch so auf die Bühne.
Genau.
Also, hast du recht, das war ziemlich gleichbleibend. Für den Schlagzeuger ist es sehr anspruchsvoll, muss man einfach mal sagen, weil die halt wirklich diese komischen Beats hatten. Also das ist saumäßig schwer und halt zum Singen muss man auch schon sagen. Also ich meine, wenn er dieses Twist and Shout oder so, wenn du das singst, da musst du aber auch eine ordentliche Röhre haben. Das ist auch einigermaßen cool.
Zumal du alleine ja auch immer völlig blöde klingst, weil die Beatles ja auch fast immer alles zu zweit oder zu dritt gesungen haben. Also wäre das so die Idealbesetzung für zu Hause, aber das sind eben so Sachen, das klingt immer alles so geil, aber da frage ich mich dann auch, wie viele Leute da draußen haben denn eigentlich so die Voraussetzung, dass sie so 5, 6 musikalisch begabte Menschen kennen, die so auf Abruf abends zum Jammen bereitstehen?
Und die auch, genau, sowas überhaupt machen wollen.
Ja. Also ich meine, wenn die sowas machen, Mädels, warum machen die nicht selber eine Band?
Genau. Und ich meine, es gibt ja, man kennt ja immer so Mädels im Bekanntenkreis, die gerne so singen oder so, aber erzähl ihnen mal, die sollen mal zu dir kommen und mit Plastikinstrumenten spielen. Das funktioniert einfach nicht so ganz. Also das muss man mal sagen. Aber was ich ganz cool finde, die Voraussetzung auf jeden Fall schon mal da, dass wenn du schon die Vorgänger hattest, also oder wenn du Guitar Hero hattest oder World Tour oder
dass halt die Instrumente alle funktionieren.
Alles funktioniert ja mit jedem. Also da kannst du ja, jeder macht es da mit jedem. Das finde ich ganz gut. Das wollte der EA am Anfang gar nicht so richtig kommunizieren, weil sie gesagt haben, aber jetzt ist das egal. Jetzt, ich glaube, auch diese Zeiten der Plastikinstrumente, die sind jetzt schon fast, sag ich mal, in dem Sinne vorbei. Ja, weil entweder hat sie jeder, und sonst wird sie keiner mehr jetzt zusätzlich kaufen. Also da wirst du, wie du das jetzt schon prognostiziert hast, so ein DJ Hero jetzt vielleicht nochmal richtig abzischen.
Genau, was einfach was Neues ist. Ich meine, jeder, der zu Hause jetzt ein oder die meisten werden schon 2 Gitarren haben, eine dritte und vierte Gitarre muss dann nicht mehr sein, zumal jetzt ja mittlerweile auch so diese Drittanbieter wie Logitech auf den Markt kommen und ihre 200 Euro Luxusgitarren anbieten für die Leute, die da also auch noch einen Bedarf haben.
Wie wär's mit sowas mit DJ Oboe?
DJ Harfe.
Oboist.
Ja, Oboist Albrecht Meyer. Ein interner Gag für alle, die Klassikradio hören, was bei uns irgendwie mal eine Endlosschleife lief.
Und, aber ich sag mal, Oboisten, das hat schon was.
Oboist,
also, die wenn die spielen...
Aber dass du so ein oral fixiertes Instrument natürlich wieder nennst,
ja,
ist ja klar.
Ja.
Ja, ansonsten hatten wir natürlich eben in dieser Woche noch Dirt, beziehungsweise so, das kommt am Wochenende online. da war wieder der Timeplan so ein bisschen durcheinander. Mhm. Ich bin mit dem Test noch nicht ganz fertig, aber er wird bestimmt am Wochenende noch online gehen.
Ich glaube, das ist einfach, weil du willst das Spiel auch durchkriegen. Also du machst das ja auch tatsächlich sehr... hier, ne?
Ja, sag sowas nicht, sonst gucken die Leute auf meinen Gamertag und bezichtigen mich wieder der
Lüge. Ja, du spielst es ja auf Debug.
Ja, genau. Muss ich leider, weil wir immer noch keinen Retail-Code haben. Das ist immer so blöd.
Obwohl es Codemaster ist.
Ja, Code eben. Aber, oh, ja.
Ja, war schon, aber du trittst trotzdem auf das Spiel ab.
Natürlich, es ist, wie gesagt, ein optischer Augenfick und es sieht einfach schweinegut aus. Und jetzt könnte man natürlich sagen,
das ist jetzt Alexander Kappmann
auch. Die Substanz zählt nicht so wie bei Alexander Kappmann. So, der innere Wert ist irgendwie für den Arsch, aber ja, nein.
Bei dir ist der innere Wert im Arsch.
Ja, wortwörtlich. Nein.
Ist schön, man kann zurückspulen.
Codemasters Dirt 2 macht wieder alles richtig und baut viele Schwächen des Vorgängers aus. Zum Beispiel der Multiplayer-Teil ist jetzt wirklich ernsthaft zu benutzen. Man kann entweder mit vier anderen fahren in diesem Pro-Rennen, wo man halt eben wirklich so ziemlich feste Vorgaben bekommt.
Also und damit die aufsammeln.
Rennen, damit die Rennen aus dem Spiel auch nachfahren kann. Oder man macht halt diesen Jam-Modus, wo man halt sich komplett ein eigenes Spiel erstellen kann, die Strecke selber wählen, den Spielmodus wählen und die Fahrzeuge. Das kann dann auch gar nicht zusammenpassen, dass man so mit irgendwelchen Rallye-Fahrzeugen auf so einer Buckelstrecke für Buggies fährt. Ist völlig egal, man kann da alles basteln.
Das ist doch geil. Gibt es auch wieder diese geilen Menüs?
Diese Menüs gibt es diesmal auch. Das ist diesmal so ein Wohnwagen mit Umgebung. Und da muss man sagen, Hut ab von den Codemasters. Ich finde es einfach geil, wie sie es halt immer wieder schaffen, echt geile Menüs zu machen. Also wenn du zum Beispiel sehen willst, was deine Kumpels gerade so machen, dann gehst du in so ein Magazin rein, also blätterst in so einer Zeitschrift und dann siehst du so die Statistiken deiner Kumpels, die auch dort spielen. Und all diese Kleinigkeiten, die sind halt einfach eine super Sache. Deswegen... wer jetzt noch sozusagen ein Rennspiel braucht, um zu warten, bis Forza Motorsport rauskommt, der kann da bedenkenlos zugreifen. Es ist vor allem eben so ein Eye-Candy-Spiel. Also bei den meisten Rennen am Ende explodiert auch irgendwas. Das ist immer Feuerwerk. Habe ich schon in meinem Test geschrieben. Also mich wundert es, dass nicht am Anfang so die Autos per Hubschrauber und brennend von Ninjas begleitet aufs Spielfeld gebracht werden.
Wenn Michael Bay da die Regie führen würde oder Jerry Bruckheimer.
Es ist schon sehr nah dran an Michael Bay, muss man sagen. Also es ist wirklich ein rundum gelungenes Spiel, was natürlich jetzt so die Rallye-Puristen jetzt wieder nicht so begeistern wird, die dann wieder sagen, so, man kann jetzt aber nicht die mehr... Die
Federung der hinteren Achse.
Man kann dann nur 7 Optionen verstellen und das ist nicht mehr so richtig und das ist kein Richard Burns Rallye und so. Natürlich, es ist halt ein bisschen massenkompatibler geworden und einsteigerfreundlich, aber das ist ja nicht schlecht und solange der Umfang stimmt mit über 100 Rennevents, von denen sich einige noch über mehrere Rennen erstrecken, also kann man da nichts falsch machen, Leute, schlagt einfach zu. Wir hatten also Rockband Beatles, wir hatten Venetica, wir hatten Dirt diese Woche, dann hatten wir noch Dizidea Final Fantasy, den Test von dem geschätzten Johannes Krohn, was natürlich auch ein super Spiel ist für PSP-Besitzer und vor allem für Fans von Final Fantasy.
Man kann sich auch nicht die Fresse einhauen.
Ordentlich die Fresse einhauen und man kann quasi nochmal eine Reise machen durch 12 Teile von Final Fantasy, weil ja die Figuren aus allen Teilen mitspielen, auch wenn storytechnisch das eher so ein bisschen Banane ist, wie sie da zusammengebastelt werden. Aber was haben wir in der Redaktion am meisten gespielt in dieser Woche?
ein schönes Spiel über Facebook. Ja. Eine schöne Applikation, kann man das ja fast schon nennen, nämlich Farmville.
Ja, wir sind selber so ein bisschen Schizo, muss man sagen. Ja. Weil jedes Mal, wenn uns irgendein Publisher anschreibt, wir haben hier dieses Browserspiel, wollt ihr darüber berichten, dann gibt das von uns immer so ein mildes Lachen und der Hinweis darauf, dass wir Consoleros sind und wir sind es einfach gewohnt, mit einer Kettensäge Menschen zu durchtrennen oder halt zumindest grafisch geile Spiele zu bekommen. Also bleibt uns doch weg mit irgendwelchen Drift City und wie sie alle heißen und Galaxy, Imperium.
Du kannst es immer zusammen, da hast du einen Baukasten.
Ja.
Galaxy Quest, Imperium Wars.
Scheiße.
Samurai.
Das einzige Browserspiel, wo ich mal reingeguckt habe, war dieses Free Realms von Sony, was ja auch kein Wunder war, weil ich halt mir dachte, na gut, schaust du mal rein, kommt ja auch bald für die PlayStation 3, hoffe ich mal. Und das sieht wirklich gut aus. Das sieht ja aus wie World of Warcraft. Das belohnt einen auch alle 10 Sekunden. Also das ist eine super Sache. Aber dann sind wir halt bei Facebook über Farmville gestolpert und da hat man halt nichts anderes als, es ist halt so ein bisschen dieses Harvest Moon Animal Crossing mäßig, in ganz kleiner Form. Man baut da so seinen kleinen Bauernhof und pflanzt Pflanzen und pflügt und jätet und kauft sich davon was. Wenn ihr sehen könntet, wie wir drei oder vier hier sitzen und dieses Spiel spielen, ihr würdet Mitleid mit uns haben.
Ja. Weil aber es ist lustig. Also ich meine, wir sitzen ja auch selber davor und fragen uns, warum machen wir das eigentlich? Also ich meine, wir freuen uns, wir betteln uns, dass jetzt unser Reis schneller wächst als seine Kirschen oder so.
Ja.
Das ist sowas Primitives, aber es macht halt irgendwie Spaß. Dann schenkt man sich Schweine, macht man eine Hühnerarmee auf und sowas und hofft dann, dass man irgendwann einen Meteor reinfliegen lassen
und
kann.
Und das ist wichtig, wenn ihr das ausspielen wollt, weil es lebt ja von der Nachbarschaft, dass man verschiedene Nachbarn hat. Also deswegen merkt euch das, wenn ihr bei Facebook drin seid.
Edit Alexander Kapphahn
vor allem. Oder Alexander
Laschewski. Du bist ja schon
Ich brauche auch Nachbarn. Wichtig ist, edit uns. ihr findet uns da auch ganz leicht, wie gesagt, einfach unseren Namen suchen oder halt erstmal bei Farmville sich registrieren. Ja,
aber Vorsicht, man muss sagen, das Spiel ködert natürlich auch mit so ein bisschen Mikrotransaktionen.
Ja, aber wer ist denn so blöd und zahlt da Geld für?
Also das also, glaube ich auch
ist
nicht.
Völlig
also,
wenn abwegig,
das macht, also es gibt ja so Leute, ich meine, die das machen würden.
Also, ja. Also das sind Leute, die weich im Gemüt. Ich gebe zu, ich habe 10 Euro ausgegeben.
Ja, also, und es waren keine Microsoft Points.
Die ärgern mich schon fast wieder drüber, weil ich immer lache, wenn die mir mal erzählen, die ganzen Big Point und Gameforge Firmen immer so, ach wisst ihr, wir haben hier 100 Millionen Spieler und 10% kaufen immer Microtransactions und damit finanzieren wir uns hier unsere dritte Villa und den fünften Ferrari. Ja. Und ich sage mir immer so, die armen Schweine, die dafür Geld ausgeben. Ja. Und jetzt bin ich in die Falle gerannt und habe, um meine scheiß Farm zu erweitern, mir...
Und hast aber noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei, weil das war irgendwie cool.
Ja.
Du hast jetzt da diese riesen Farm, wirst da jetzt übers Wochenende schön deine hier Wolle.
Ja, vermutlich muss ich mich bald finanziell entmündigen lassen, bevor noch weitere so eine Spieler kommen und ich dann irgendwie denke so, oh naja Gott, für das rote Kleid, da gebe ich gerne mal ein bisschen mehr aus.
4.000 Euro.
Ja, mein Gott, was sind schon 4.000 Euro? Ja. Habe ich schon schlechter investiert. Ja.
Also, faszinierendes Spiel und nee, aber ansonsten, was spiele ich? Ich spiele jetzt noch Heroes of Europe, da müsste dann auch mal demnächst der Test kommen von mir. Nett. Also, Daniel hat ja die Preview geschrieben. Ja,
wir haben gestern bei dem Nintendo-Event haben wir 10 Minuten gesessen und weil uns der Name der Ubisoft-Reihe nicht eingefallen ist, Blazing Angels.
Ja.
Es gibt ja immer so phasenweise, es gibt so eine Zeit, wo überhaupt gar nicht so ein Spiel rauskommt.
Und dann kommen
jetzt wieder ganz viele, weil wir haben ja gleichzeitig noch Il 2 Stormovic
genau, hier im Testlabor. Genau, das darf ich auch noch testen.
Auch so eine Flugsimulation und dann ist vermutlich wieder 10 Jahre Schicht im Schacht oder so.
Ja, also vielleicht kommt dann irgendwann mal ein neues Ace Combat oder sowas, aber.
Ja, Ace Combat 7 oder noch viel besser natürlich ein Crimson Skies neues, aber das werden wir wohl nicht erleben, weil da ja wohl die anderen, die Entwickler gerade an Dark Void sitzen und die Lizenz bei Faser und wer weiß wo.
Ja, mal schauen, irgendwann werden sie das schon machen. Aber du hast es eben angesprochen, wir waren auf einem Nintendo-Event.
Genau, zu Professor Layton.
Ja. War schön.
War schön.
Essen war lecker.
Es gab was zu essen. Man musste
aber ich habe kein Hühnchen bekommen. Ja, das hat mich ziemlich geärgert.
Ja, du hast dich ja als Letzter in die Schlange
angestellt. Ich dachte ja, die füllen nach, aber haben sie nicht.
Nee. Also natürlich Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Da frage ich mich immer, warum die nicht von der Büchse der Pandora reden. Aber
wahrscheinlich die Lizenzrechte liegen da noch bei
bei Griechenland.
Ja, ja, der Herkules hat was dagegen.
Ja, wenn der Zeus sieht, dann schicken sie Kratos vorbei.
Genau, wunderbar.
Ja, das Spiel an sich natürlich eine super Sache, kommt ja auch in 2 Wochen raus, ist halt der 2. Teil und wer Professor Layton 1 gespielt hat,
der spielt auch Professor
Layton 2.
Man kann ja seinen Spielstand übertragen.
Und es ist besser geworden, weil es jetzt auch deutsche Sprachausgabe gibt für Leute wie du, die immer so, was hat er gesagt?
Ja, genau.
Dann,
für Leute wie dich heißt es
danach.
Aber danke, Deutsch.
Künstler.
Ja.
Nee,
aber war ein schön nettes Event.
Rätsel,
wir waren ja in so
150 Rätsel.
In so einem netten... Das ist in Berlin recht bekannt, glaube ich, dieses, wie nennt sich das, Krimi-Dinner?
Ja, aber das ist in Berlin natürlich unter anderen Voraussetzungen bekannt, weil es gibt ja in Berlin wirklich so ein, zwei Orte, wo es echte Krimi-Dinners gibt.
Genau.
Das war ja so
da wird auch einer mal umgebracht.
Schauspielergruppe, die da mitgereist ist mit dem Event. Aber wie gesagt, das ist so, wenn man so Presse ist und Spielejournalist, man ist ja fast jede Woche irgendwo und
frisst sich kostenlos
durch. Das ist auch der einzige Grund, warum Spielejournalisten vermutlich überleben können, ist, weil sie nicht von ihrem Gehalt leben müssen, sondern ab und zu von der Industrie ein bisschen gefüttert werden.
Genau. Und wir nehmen uns dann mal die Presskits mit und dann lassen wir auch ein paar Tassen mitgehen und dann verkaufen wir die über eBay. Es gibt ja immer Idioten, die zahlen das und dann,
Ja, deswegen lebt man da ganz gut. Nächste Woche, Dienstag, geht's wieder zu Sega, zu den Media Olympics. Wir hoffen, dass wir da auch ordentlich was abgreifen können.
Ach, hallo. Und nicht nur Frauen.
Also nein,
das ist ja auch immer so. Ich meine, also so ein Sexleben eines Spieleredakteurs, das lebt auch von den Events.
Hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Sexleben eines Rockstars.
Es ist
seltsame, große Überschneidung.
Das ist immer ganz schlimm. Also vor allem, wenn du sagst, wie findest du das Spiel? Dann sagst du eine 6 von 10 und dann, wie wäre es mit einer 8 von 10, dann machen wir aber auch was anderes dafür. Ja. Also es hat ja bei DTP, seitdem da gewisse Personen nicht mehr da sind, hat es eben mit Venedica nicht funktioniert.
Ja.
Aber ich nenne da jetzt mal keine Namen. aber sonst haben wir
ein kleiner Schmutzfink.
Ja,
zum Glück werden wir zum Ende des Podcasts immer so ein bisschen lockerer und erzählen aus dem Nähkästchen, weil wir glauben, also wer so verrückt ist, 57 Minuten sich das Gebrabbel hier anzuhören, der hat es auch verdient, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen hier.
Genau, deswegen ziehst du dich jetzt auch mal wieder aus.
Nee. Also ich denke mal, diese Woche mal wieder ein runder Rundumschlag. Nächste Woche gibt es ein Thema, das ist Need for Speed Shift.
Oh ja. Yeah.
Da sind wir alle mal ganz gespannt, wie das
Robert Buch testet das ja.
Vor allem die Leser sind gespannt, wie das Need for Speed Franchise quasi wieder reanimiert wird.
Mhm. Es gibt ja auch einen Wii-Titel dafür, ne?
Ja, Nitro.
Genau.
Ja, aber das kommt aber erst später, glaube ich. Ja, ja. Ja. Aber erstmal sind wir bei Need for Speed Shift und da wird es halt wieder bierernst, weil es wird alles immer so ein bisschen mehr so Tourenwagen-mäßig.
Ja.
Und
also es sah ja ganz nett aus, aber
es sieht sehr gut aus.
Aber es hat nicht mehr diesen eigenständigen Charakter, den eigentlich die Need for Speed-Serie und ich glaube, den die Fans so mochten, den hat es irgendwie nicht mehr
ja,
so
richtig. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also es geht so, es baut eigentlich die Richtung aus, die mit Pro Street angefangen worden ist, bloß dass es diesmal halt technisch und so alles richtig machen.
Ja.
Aber was hilft das, wenn du eigentlich scharf darauf bist, dir wieder Verfolgungsjagden mit der Polizei genau. zu liefern? Weil das gibt es jetzt nicht mehr.
Genau, und es gibt auch kein anderes Spiel irgendwie so richtig.
Ja, Burnout kannst du ja
so ja, ein bisschen gut, jetzt Burnout auch mit Polizei machen. Mittlerweile, ja, aber auch schon alt. Jetzt will wir auch mal langsam was Neues.
Genau, also wir sind gespannt. Es liegen wieder spannende Wochen vor uns. Eben, wie gesagt, nächste Woche mit Need for Speed Shift und die Woche darauf, Leute, wir wissen es, Halo ODST.
Obwohl ich ja schon gehört habe, die ersten Kritiker haben gesagt, das ist underwhelming.
Bla, 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 bla.
Die haben gesagt, dieselbe Grafik und nichts Neues. Und,
ja, das hat bei Halo ja noch nie gestört.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, das Spiel lebt wieder von dem Charme, es wird wahrscheinlich auch wieder von seinem Multiplayer-Modus leben, aber es bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt darüber spekulieren. Wir werden das wieder ausführlich unter die Lupe nehmen.
Und genau. Wir sind gespannt, seid ihr auch gespannt? Es gibt vielleicht viele Überraschungen in den nächsten Wochen. Was nicht überraschend ist, ist, dass es nächste Woche wieder einen Podcast geben wird. Es wird wieder eine Area Vision geben und wir werden euch wieder die ganze Woche zuballern mit allen News aus
und
der
Brüsten
Spielebranche
und was Brüsten es alles gibt.
Und Regeln und ja, genau. Ja,
Regeln, sehr schön. Ich glaube natürlich, dass ihr das haben
buntes wollt. Feuerwerk, wie immer. Genau. Also, wir wünschen euch auf alle Fälle ein super tolles, schönes Wochenende. Zockt ein bisschen was und.
Ja, und edit uns auf jeden Fall bei Facebook.
Bei Facebook, bei Farmville, genau. Farmville, also vor allem Alexander Naschewski Vogt.
Nee, nee,
also
vergesst diesen Kapan. Einfach mal gucken, wer die größere Farm hat und wer es nötig hat. Ich habe die kleinere.
Also es ist wirklich schwierig, Naschewski Vogt sich jetzt zu merken und so, aber notfalls im Impressum nachgucken
ja,
oder
ja,
so.
Ja, ja.
Ja, wie gesagt, ansonsten, wir freuen euch auf die Nachbarschaftsanfragen von
genau. euch
bei Farmville und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Tschüss sagen der Alex.
Und der andere Alex.
Ich bin Daniel und
ich bin der
Anus.
Da habe ich gesagt.
Anu?
Oh,
Anus.
Ja, Kinas.
Anu?
Das heißt, die Elite, das heißt Anu?
Ja, Kinas.
Oh, also, da war einmal dieser.
Anu?
Hör doch mal zu.
Das wird ein.
Anu?
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Ja, Kinas.
Oh. Also, da war einmal dieser.
Porno?
Hör doch mal zu.
Ich bin Daniel und du?
Ich bin der.
Anus.
Hör doch mal zu.
Naja, ich meine, dass hier bei deinem Gay Romeo Profil die Leute die Bude einrennen, ist natürlich klar. Wer braucht denn eigentlich noch so ein Ding?
Daniel, ganz genau. Zu dritt jetzt ist noch doppelt
jetzt
so viel.
Ist 3 Stunden lang.
Ja, Kinas.
Porno? Und damit wir das Ganze sozusagen hier straff durchexerzieren, fangen wir am besten schon mal mit.
Ooh, this is so good.
Ja, Kinas.
Ooh,
Porno?
Yeah.